Sehr geehrter Herr Präsident, cher Emmanuel, bienvenue à Berlin. Herzlich willkommen im Bundeskanzleramt. Europa steht vor großen, vor sehr großen Herausforderungen. Wer wüsste das besser als wir beide, die wir in den vergangenen Jahren Verantwortung getragen haben? Der Deutsche Bundestag hat heute in einer, ich will schon sagen, historischen Entscheidung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Mit gleich drei Änderungen des Grundgesetzes lösen wir die Fesseln, die uns bislang daran gehindert haben, ausreichend Finanzmittel für unsere Verteidigung auszugeben. Diese Beschlüsse sind wichtig, sie sind richtig und sie sind angemessen. Die Koordinierung innerhalb Europas ist so eng wie schon lange nicht. Am Donnerstag steht das fünfte Spitzentreffen mit Staats- und Regierungschefs Europas innerhalb weniger Wochen an. Bei diesem regulären Treffen des Europäischen Rats wird es erneut um die Frage gehen, wie wir Europäer uns gemeinsam den Herausforderungen des Krieges stellen, der mit großer Härte in der Ukraine tobt. Dabei geht es letztlich um die Frage, wie wir Europas Verteidigungsfähigkeit weiter stärken können. Wir beide sind uns einig, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Die Ukraine kann sich auf Europa verlassen. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Klar ist, die Unterstützung der USA ist und bleibt unerlässlich. Deshalb ist es so wichtig, dass auch Washington seine militärische Unterstützung der Ukraine fortsetzt. Wir haben natürlich das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin verfolgt. Wir hatten auch unterdessen Kontakt zusammen mit Präsident Zelensky und den USA und haben uns deshalb unmittelbar vor dieser Konferenz sprechen können. Wir sind uns völlig einig. Das Ziel aller Bemühungen muss ein gerechter und dauerhafter Frieden für die Ukraine sein. Die nun angekündigte Waffenrufe für Angriffe auf die Energieinfrastruktur kann ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg sein. Das Gleiche gilt für die Aufnahme technischer Verhandlungen für eine Waffenruhe auf See. Der nächste Schritt muss ein vollständiger Waffenstillstand für die Ukraine sein und das möglichst schnell. Natürlich ist klar, und auch darüber sind wir uns beide einig, es darf keine Entscheidung ohne die Ukraine und über die Köpfe der Ukraine hinweg geben. Und wir in Europa werden auch unsere Aufgaben wahrnehmen müssen in dem Format, in dem wir uns intensiv austauschen, den E3, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, aber natürlich auch im Europäischen Rat und mit all den anderen Verbündeten, die wir in Europa haben. Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf Europas Sicherheit insgesamt. Und deshalb wollen wir unsere Verteidigungsfähigkeit schnell und konsequent verbessern. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen mehr tun für Verteidigung. Das wird eine der zentralen Aufgaben auf nationaler und europäischer Ebene für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bleiben. Indem wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken, stärken wir das transatlantische Bündnis insgesamt. In Brüssel werden wir Ende der Woche im Kreise der 27 EU-Mitgliedstaaten konkret darüber sprechen, wie Europas Verteidigungsindustrie leistungsfähiger werden kann. Für mich, für uns, ist dabei ganz besonders wichtig, dass unsere Regeln in der Europäischen Union die Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern in der Europäischen Union erleichtern. Dazu erwarte ich auch Vorschläge von der Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, in ihrem Verteidigungsweißbuch, das sie morgen vorlegen wird. Die Kommissionspräsidentin wird morgen auch ihren Rearm Europe-Plan konkretisieren. Dabei sollten wir unsere europäischen Partner außerhalb der Europäischen Union eng einbeziehen, allen voran natürlich das Vereinigte Königreich und Norwegen. Voraussetzung für all unser Handeln ist eine starke und widerstandsfähige, innovative europäische Wirtschaft. Deshalb werden wir als weiteren Schwerpunkt in Brüssel beraten, wie wir die europäische Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Auf Verbesserungen haben wir beide, Emmanuel und ich, schon mehrfach gedrängt. Zuletzt im Mai 2024 in Meseberg mit sehr, sehr konkreten Vorschlägen. Europa braucht ein Update, eine grundlegende Modernisierung. Erstens, wir brauchen mehr Tempo und Pragmatismus, um die Europäische Union als Industriestandort zu stärken, insbesondere bei Planung und Genehmigungsverfahren. Zweitens, Wir müssen Bürokratie abbauen, um unsere Unternehmen zu entlasten. Die Kommission hat bereits einen Vorschlag unterbreitet, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen drastisch zu verringern. Ich finde, diese Verhandlungen sollten bis Juni abgeschlossen werden, damit Unternehmen Planungssicherheit haben. Die Rechtsakte, die davon betroffen sind, sollten wir baldmöglichst aussetzen. Für Fachleute lautet der Mechanismus Stop the Clock. Und drittens müssen wir mehr privates Kapital mobilisieren. Ich werde deshalb nicht müde zu betonen, dass wir endlich mit der Kapitalmarktunion vorankommen müssen, damit wir die Finanzstärke, die wir in Europa haben, auch für Europa nutzen können. Lassen Sie mich noch auf die aktuelle Lage im Nahen Osten eingehen. Wir sind in großer Sorge um die zivilen Opfer in Gaza, nachdem die Kämpfe dort wieder aufgenommen worden sind. Unsere besondere Sorge gilt in Deutschland natürlich den verbliebenen Geiseln. Auch in Frankreich ist das so. Und die größte Gruppe unter ihnen sind deutsch-israelische Doppelstaatler. Meine klare Aufforderung an die Hamas bleibt: Lassen Sie die Geiseln endlich frei. Wichtig, es muss über die politische Zukunft des Gazastreifens insgesamt gesprochen werden. Der Plan der Arabischen Liga bietet dafür eine gute Grundlage. Meine Damen und Herren, wir haben eine volle europäische Agenda, die keinen Aufschub duldet. In diesen Zeiten ist es gut, einen guten Freund wie dich an der Seite zu haben, denn genau das macht ja unsere deutsch-französische Freundschaft aus. Die enge und vertrauensvolle Abstimmung, gerade auch dann, wenn die Zeiten ernst sind. Schönen Dank.
Merci beaucoup, Monsieur le Chancelier.
Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Lieber Olaf, danke, dass wir heute an diese Diskussionen jetzt die Pressekonferenz anschließen können. Wir haben über die wichtigsten Aktualitäten gesprochen, die Vorbereitung des Europäischen Rates. Und wir hatten natürlich auch Besprechungen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, dem Ratspräsidenten. Nun, es ist gerade vieles gesagt worden. Ich möchte auf das eine oder andere eingehen. Zunächst einen herzlichen Glückwunsch zu diesem historischen Abstimmungsergebnis im Bundestag. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland und für Europa. Auf diese Weise kann man mehr für die Verteidigung tun, für die Investitionen. Das brauchen wir. Und was die Ukraine anbetrifft, so werden wir natürlich die ukrainische Armee weiterhin unterstützen bei der Verteidigung gegen den russischen Angreifer. Wir mobilisieren Finanzierungen, auf die wir uns festgelegt haben, und bei dem G7 18 Milliarden, die von den eingefrorenen russischen Aktiva kommen. Und zu dieser Zeit, wo Russland in den letzten Tagen, den letzten Stunden noch wieder den Konflikt verstärkt hat, stehen wir an der Seite der ukrainischen Bevölkerung. Sie wissen, was unsere Position ist. Wir verteidigen, ich würde sagen, schon vom ersten Tag an den Frieden. Wir haben ja schon im Februar 2022 uns darauf geeinigt, dass wir vermeiden wollten, nachdem die Krim annektiert worden war und zum Teil der Donbass, dass das nicht ausufern sollte. Und das eben im Anschluss auch an das, was wir 2014 erlebt haben. Wir sind immer auf der Seite des Friedens. Und es geht nicht darum, dass man hier die Werte umkehrt. Die historische Rolle Frankreichs und Deutschlands zusammen und ganz Europas an der Seite der Ukraine. Die letzten Diskussionen gehen in die gute Richtung. Und wir möchten natürlich einen soliden und haltbaren Frieden für die Ukraine haben. Und das dank der Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich und Deutschland ist es uns, glaube ich, doch gelungen, Präsident Zelensky davon zu überzeugen, dass er sich richtig entscheiden hat, dass er den Mut hatte, diese Initiative zum Frieden mit Präsident Trump zu übernehmen und eine Feuerpause, eine Waffenruhe für 30 Tage zu übernehmen mit Präsident Trump, mit dem wir, es hat also Kontakte gegeben, jetzt schon vor dieser Konferenz. Es soll eine Waffenruhe geben, die auch überprüft und kontrolliert werden kann. Diskussionen sollen anberaumt werden im Hinblick auf den Frieden, komplett und umfangreich einen soliden und anhaltenden Frieden und die Garantien, die dazu gehören. Das sind unsere Zielsetzungen, und das Ganze geht auch nicht, ohne dass die Ukrainer ihren Platz am Verhandlungstisch haben. Abgesehen davon, was die Ukraine und die Verteidigung uns anbetreffen, ist auch das Weißbuch ein wichtiges Thema. Davon sprachen Sie ja gerade schon, dass also das, was wir im Rat abgesegnet haben, vor ein paar Tagen auch umgesetzt wird, dass die Prozedere möglichst schnell und effizient durchgeführt werden für gemeinsame Programme und dass wir uns weiterhin verteidigen, besser verteidigen können, unsere Abschreckungskapazitäten kollektiv verbessern und auch die Ausrüstungen und das Beschaffungswesen in Europa verbessern, dass wir auf diese Weise gemeinsame Projekte mehr Simplizität, mehr Geschwindigkeit durchführen. Und das ist etwas, was in die Richtung der strategischen Autonomie geht, die wir brauchen und wo wir in einer kritischen Situation sind. Im März 2022 in Versailles, angesichts des russischen Angriffs, hatten wir das schon ausgelegt. Und jetzt sind wir in der Lage, dass wir Verteidigung wollen, gemeinsames Beschaffungswesen für Standardisierung, Mobilisierung. Und um auf diese Weise eine größere Disponibilität in Europa zu schaffen und das auch im Hinblick auf die nationalen Kapazitäten und Finanzkapazitäten. Es gibt keine strategische Autonomie für Verteidigung und Schutz, wenn man nicht auch in Europa etwas tut. Meseberg haben wir zusammen eine Roadmap erstellt für unsere Strategie und die ist immer noch voll und ganz in Kraft, wie der Kanzler das auch gesagt hat. Und das ist auch inspiriert von den Richtlinien der Kommission, soll jetzt auch umgesetzt werden. Reformen, die notwendig sind, um die Dinge zu vereinfachen. Und die Entscheidungen von Ende Februar gehen in die gute Richtung. Die Vereinfachung der Regeln, der Verminderung der Belastungen, Cleantech, Unterstützung und so weiter, dann Automobilindustrie, Stahl und so weiter in Europa und Chemieindustrie, wo wir also Verbesserungen herbeiführen wollen. Das geht alles in dieselbe Richtung. Begleitende, flankierende Maßnahmen und Vereinfachung der Regeln, um auf diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit zu vergrößern. Verstärkung des gemeinsamen Binnenmarktes, die Präferenz- und Schutzklauseln sind wichtig. Wir haben eine historische Übereinkunft in Meseberg gefunden und auf diese Weise ist es auch möglich, dass die europäischen Sparguthaben in Europa bleiben und hier der Wirtschaft zugutekommen. Das ist etwas, was wir zusammen anstreben. Und Herr Kanzler, Sie waren sehr vollständig schon in Ihrem Vortrag. Ich brauche das nicht im Einzelnen nochmal zu paraphrasieren. Ukraine, die Umsetzung unserer Verteidigungs- und Wettbewerbsstrategie, das sind Punkte, die uns wesentlich sind. Und übermorgen werden wir uns wiedersehen, diese Arbeit weiterführen können. Und es gibt weitere Treffen, die in den kommenden Wochen, Monaten geben, um auf diese Weise Arbeit für Europa zu leisten. Aber eben unsere gemeinsame Aktion zusammen für und mit der Ukraine, für Souveränität unserer ukrainischen Freunde, aber auch für die Verteidigungssicherheit von uns allen hier in Europa. Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf. Vielen Dank.
Merci, Messieurs, Dames.
Vielen Dank, meine Damen und Herren.